Platz nehmen. Lass die Klagen bleiben. Hör auf zu klagen. Hör auf, dich zu beschweren. Hör auf zu protestieren. Hör auf, negativ zu denken. Hör auf, Pessimist zu sein. Werde ein Optimist. Lass die Klagen bleiben. Geh nach vorne. Ich habe eine gute Botschaft für heute. Jesus hat Erbarmen mit dir, mit mir, mit uns, mit der Menschheit, mit der ganzen Welt. Gott hat Erbarmen. Gott ist ein barmherziger Gott. Halleluja. Das ist einer seiner großen Tugenden. Gott öffnet sein Herz für Menschen, die gar nicht die Gnade Gottes verdient haben. Ich spreche über die Gnade Gottes. Aber bevor ich das tue, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Das Reich Gottes leidet Gewalt. Und die, die Gewalt anwenden, die reißen halt an sich. Also wenn du was haben willst, du musst was tun. Von nichts kommt nichts. Du musst in die Versammlung kommen, du musst die Bibel lesen, du musst das Wort Gottes betrachten, du musst meditieren über das Wort Gottes, denk über das Wort Gottes Tag und Nacht. Und Gott sagt zu Josua, und du wirst Sieg haben. Warum manche keinen Sieg haben? Die lesen die Bibel nur in Notzeiten, wenn es ihnen dreckig geht, wenn sie krank sind. Nein, du sollst die Bibel lesen, wenn es dir wunderbar geht, wenn so wie gestern die Sonne scheint. Verstehst du, da solltest du die Bibel lesen und sagen, danke Gott für Sonnenschein. Halleluja. Stell die Klagen ein. Stell die Klagen ein. Also, das sind die Gottesdienste. Am Freitag werden wir über das Reden Gottes Gedanken machen, wie Gott redet. Und Gott redet durch Träume. Ich weiß nicht, ob du heute Nacht schon geträumt hast oder was geträumt hast, aber Gott redet durch Träume. Die meisten Menschen, die sagen, ja, der Herr spricht nicht zu mir. Gott spricht in jeder Sekunde mit uns Menschen. Durch Unfälle, durch Segnungen, durch Vorteile, durch Nachteile, durch Erfolge, durch Misserfolge und ganz besonders nachts, wenn du schläfst. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Die träumen. Also die träumen. Und ich werde sagen und werde zeigen, wie man Träume richtig versteht, wie man Träume richtig deutet und wie man die Träume richtig anwendet. Was nützt es, wenn du einen Traum hast und diesen Traum nicht auslebst? Stell dir mal vor, Josef hat geträumt von den 7 mageren und 7 fetten Jahren und das hätte links liegen lassen oder der Pharao hätte davon geträumt und hätte darauf nicht geachtet. Da wäre Ägypten verhungert und heute gibt es vielleicht gar kein Israel mehr und gar nichts mehr. Und gäbe es keine Juden mehr und hätte es auch keinen Jesus gegeben, die wären alle verhungert. Aber da hat einer geträumt und da hat einer die Träume ausgelegt und die Träume verstanden, umzusetzen, Silos zu bauen, Getreidesilos zu bauen, Körner zu sammeln und die gute Zeit zu nutzen. Träume sind Briefe vom Himmel. Und die Träume, diese Briefe vom Himmel, diese Himmelsbriefe müssen geöffnet werden und gelesen werden. Preis dem Herrn. Die meisten lesen gar nicht. Die schmeißen ungeöffnete Briefe in den Mülleimer. Das sind Träume, die du nicht deutest und die du nicht fragst, was hat Gott mir hier zu sagen gehabt? Deshalb komm am Mittwoch oder am Freitag hier, am Freitag ist es, da werden wir über die Träume uns Gedanken machen. Dann am Samstag, Jesus ist anders als die lieben Frommen. Hast du so einen Frommen schon gesehen? Die immer beten, 10-mal am Tag und die so fromm sind und einfach nur Händchen falten und so weiter. Aber sonst ohrfeigen sie die Leute. Fromme. Jesus ist anders. Jesus nimmt die Sünde an. Halleluja. Der sagt nicht, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, werden wir ja über Dämonen uns unterhalten. Am Sonntag, bitte. Am Sonntag. Aber die Botschaft ist, Jesus ist der Herr auch über Dämonen. Verrückte Gedanken, Spinnereien und Fantasierereien und so weiter. Irgendwie Albträume. Jesus ist der Herr über alles Negative, über die Dämonen. Wir werden den Sieg Jesu feiern. Wir gehen auf Ostern zu. Ich freue mich. Ostern ist was Großartiges. Nicht nur Karfreitag. Jesus ist gestorben. Nein, Jesus ist auch auferstanden. Halleluja. Er lebt. Für alle Zeit und alle Ewigkeit, er ist Herr. Und weißt du, die meisten Leute denken, der Herr ist nur über die Kinder Gottes der Herr. Nein, Jesus ist Herr, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt über die Engel, über die Erzengel, über alle Geister, guten Geister, die 7 guten Geister Gottes. Und Jesus ist Herr, hier was auf Erden keucht und feucht. Und Jesus ist Herr über die Unterwelt. Jesus ist Herr sogar über die Hölle. Jesus ist Herr über den Teufel. Er hat das letzte Wort. Vor ihm müssen sie beugen, alle Knie und alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Also Jesus ist Herr über die Dämonen. Da, wenn du kennst Jesus als deinen Herrn und ihn anerkennst und ihm dienst und so weiter, dann wirst du keine Angst mehr haben vor negativen Geistern, vor Furcht und das, was dir Panik und Angst macht. Also, wir werden die Größe Gottes feiern. Herzlich eingeladen zu diesen Gottesdiensten. Und du brauchst die Gnade Gottes, dass du weißt, ich habe einen starken Heiland, einen mächtigen Heiland, einen siegreichen Heiland. Ich hab's. Der ist mein Heiland, mein Gott. Und wenn die anderen nicht glauben, lass die fantasieren, was sie wollen. Du glaubst es. Es kommt auf dich an, was du glaubst. Nach deinem Glauben wird es geschehen, nicht nach dem Glauben anderer. Die Leute können glauben, was sie wollen. Aber du glaubst es und du machst den Unterschied. Zurück zu meinem Thema. Jesus hat Erbarmen mit dir. Wir haben einen guten Heiland, der die Menschen versteht, der die Menschen nicht abschreibt. Erbarmen, das ist eine der großen Eigenschaften Gottes. Er ist ein barmherziger Gott. Paulus sagt einmal in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13 und 14, er schreibt so wunderbar über seinen Herrn. Er sagt, denn ich habe in Unwissenheit gehandelt, weil ich ungläubig war. Ist jemand schon als Christ geboren? Wahrscheinlich nicht. Wir sind alle als Ungläubige geboren, in Zweifel, in Angst und Unwissenheit. Ich war ungläubig, obwohl er Benjamin aus dem Stamm Benjamin war, obwohl er ein Pharisäer war, obwohl er ein frommes Haus hatte und so weiter. Er war ungläubig trotzdem, trotz seiner Religion. Die Abstammung macht noch niemand zu Christen. Ich war ungläubig. Aber dann sagt er weiter, und die Gnade des Herrn hat mich überschwänglich an mir reich, sich mächtig bewiesen. Er hat mir jenen Glauben, jene Liebe geweckt, jenen Geist mir gegeben, der in Jesus Christus zu finden ist. Die Gnade des Herrn. Und ich möchte über die Gnade des Herrn sprechen. Und wir tun Gott einfach leid. Gott hat Erbarmen mit uns Menschen. Er sieht, wie wir uns abmühen und nicht schaffen und nicht können, nicht vorwärts kommen. Er sieht unsere Mühe, wie mühselig und wie beladen wir manchmal so durch die Gegend gehen. Wir schleppen Lasten, versuchen mit den Lasten fertig zu werden und werden es doch nicht. Wir brauchen die Hilfe von oben. Und er hat Mitleid mit uns. Wenn er sieht, also wie der sich da abrackert, wie der sich da abstrampelt, wie der sich da abmüht, wie der sich da kaputt macht. Er hat Mitleid mit uns. Nach der Lehre der Bibel, also Matthäus 25, wenn du das liest von der Barmherzigkeit, nach der Lehre der Bibel, weißt du, Erbarmen, was ist Erbarmen? Erbarmen ist, Hungrige zu speisen. Also, ich war gefangen, ich war hungrig und so weiter, diese Worte. Nach der Lehre der Bibel, Barmherzigkeit ist, Dürstenden zu trinken zu geben. Gott hat Erbarmen. Du siehst, du bist in der Wüste, du bist kurz vorm Vertrocknen und er hilft dir. Das ist das Erbarmen Gottes. In der letzten Minute erscheint der Engel des Herrn und plötzlich wird dir weitergeholfen. Den Nackten zu begleiten, das ist ein Zeichen der Barmherzigkeit. Kranke zu besuchen, Gefangene zu besuchen, Tote zu begraben, das ist ein Zeichen der Barmherzigkeit. Und nicht nur Tote zu begraben, sondern auch Tote aufzuwecken. Der Geist, der Jesus aufweckt, der wird auch uns lebendig machen. Und die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit sind, Unwissende zu lehren, Zweifelnde das Richtige zu raten, Betäubte und Betrübte trösten zu sagen, du verzag nicht, gib dich nicht auf, Gott ist noch auf dem Plan, Gott regiert. Das ist also die Barmherzigkeit im Geist, also die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die Gott tut. Sünder zu retten, Sünder zurechtzuweisen, Sünder zu korrigieren, Kurskorrekturen vorzunehmen, das sind Werke der Barmherzigkeit, die Gott an uns tut. Und das macht er. Gott korrigiert uns. Klopft auf die Finger. Weißt du, das darf man heutzutage nicht, das ist Misshandlung schon. Da kommt man vors Gericht. Aber der Herr klopft uns manchmal auf die Finger. Hast du noch nie so einen Tatzen gekriegt? Also bei uns war gang und gäbe. Man muss die Hand umdrehen, dann hat der einen Stock genommen, der Herr Lehrer. Aber ich habe trotzdem keine krumme Finger bekommen. Und ich muss auch nicht sagen, ich bin missbraucht worden. Nein, die meisten Leute, die heute nicht mit dem Leben nicht zurechtkommen, die haben keine Zucht und Ordnung bekommen. Das ist meine Feststellung. Die haben nicht gelernt, Korrektur anzunehmen. Wenn du heute jemand was sagst, haut er ab. Sagt er, mit der Gemeinde, mit dem Pastor, mit der Kirche will ich nichts mehr zu tun. Die treten dann enttäuscht aus der Kirche aus, egal welche es ist. Der liebe Papst, der jetzt nicht mehr Papst ist, der hat große Probleme gehabt mit diesen Leuten. Aber das ist Barmherzigkeit. Die lästigen zu ertragen, die so einem auf die Nerven gehen, bedrängen und so weiter, denen, die einen beleidigen, verzeihen, zu vergeben, das sind Werke der Barmherzigkeit, zu vergeben. Du glaubst gar nicht, wie wir Gott beleidigt haben, Gott ins Angesicht gespuckt haben. Also Gott, wenn du mir nicht hilfst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Hast du nicht solche Leute schon mal gehört, irgendwo sprechen? Also die Kirche, die kann mir alle gestohlen bleiben. Weißt du, Leute, die beleidigt sind und denen vergeben. Und Jesus vergibt den Sündern. Er vergibt denen, die ihn beleidigen, die ihn angespuckt haben, die ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben, die ihn provoziert haben. Weissage jetzt! Denk an die Passionsgeschichte. Die geistigen Werke der Barmherzigkeit von Gott und von uns Menschen sollten sein, für Menschen, die leiden, zu beten, für sie sich einzusetzen. Und Jesus kam und hat gesucht Menschen, die von Satan überwältigt waren. Die Werke der Barmherzigkeit sind noch weiter, gute Worte zu sagen. Praktisch, du hast es nicht verdient, gelobt zu werden. Aber der Herr klopft dir auf die Schulter und sagt, hast gut gemacht. Nächstes Mal mach's besser. Gute Worte zu reden, Worte der Ermutigung, das ist Barmherzigkeit. Die meisten haben gar keine Ahnung, was Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit, viele denken, Barmherzigkeit ist eine gute Spende oder eine Spende zu geben. Nein, Barmherzigkeit ist, jemand zu dienen, wo er es nicht verdient hat. Das ist Barmherzigkeit. Nach der Lehre der Bibel empfangen die Gläubigen die Werke der Barmherzigkeit durch den Heiligen Geist. Und jedes Mal, wenn du dich Gott öffnest, im Geist anbittest, da wird das steinerne Herz aus dir genommen, kriegst ein fleischendes Herz, dann diese negativen Gedanken kommen raus, die Bitterkeit kommt raus, du wirst entgiftet, entseucht. Barmherzigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der göttlichen und der menschlichen Ordnung. Wenn wir nicht barmherzig werden, wir würden niemand überleben. Wie oft beleidigen uns die Leute, wie oft nehmen die Leute uns die Vorfahrt? Ist dir noch nie passiert, dass dir jemand die Vorfahrt genommen hat? Sich zu vorgedrängelt hat? Weißt du, da muss barmherzig sein. Ach ja, die wissen nichts Besseres. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Zeichen der Barmherzigkeit. Jemand, der so ausflippt und mal so explodiert. Und manchmal brauchst du auch Barmherzigkeit, wenn du explodierst. Wäre Gott uns nicht barmherzig, da wären wir schon längst gar aus. Gäb's uns gar nicht mehr. Wäre Gott, so wie wir manchmal mit Menschen, mit anderen Menschen umgehen, so unbarmherzig, ach, du hättest nicht überlebt. Weißt du, und deshalb verlangt Gott, wenn er barmherzig ist, wir sollen auch barmherzig sein. Und die werden Barmherzigkeit bekommen und empfangen. Gott versteht uns Menschen, wie sonst keiner. Weißt du, er ist mal in unsere Haut geschlüpft. Er war einer von uns. Er lebte unter uns. Er ist mit uns ein Stück weit gegangen. Und er weiß, wie du dich fühlst, wenn du gekränkt wirst. Wie du dich fühlst, wenn du versagst. Wie du fühlst, wenn du nicht weiterkommst. Er weiß ganz genau. Weißt du, du predigst und alle laufen weg. Bei Jesus, wollt ihr auch noch weggehen, hat er gesagt. Weißt du, du dienst, heilst Kranke und dann, wo sind sie alle geblieben? 5000 haben gespeist. Und als er dann verhaftet wird, ist kein einziger da, sogar der liebe Petrus ist nicht mehr da. Weiß nicht, wovon du sprichst. Verstehst, verleugnet seinen eigenen Herrn. Der die Kasse gehabt hat, der liebe Judas, der hat sogar ihn verkauft. Und jetzt muss Jesus barmherzig sein, gerade mit Judasse. Mit solchen Menschen, die einen verraten, in die Pfanne hauen, über den Tisch ziehen. Und das ist heute gang und gäbe. Religiöse Menschen verstehen die Menschen nicht, also oder die Religion als solches. Die Pharisäer, die wollen immer perfekt sein. Aber Gott liebt die Unperfekten, die Unvollkommenen, die Stümpler. Die liebt Gott. Die Stümpler, die was unternehmen und doch nicht fertig bringen. Die auf dem halben Weg stehen bleiben und sagen, jetzt was soll man weitermachen? Ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Religion versteht die Menschen nicht. Und ich möchte euch sagen, also die Religion ist herzlos. Die Religion ist unbarmherzig. Die Religion, wenn ich so die Kirchen angucke, ich habe das Schrecklichste erlebt in der Grabeskirche in Jerusalem. Da ist ein Priester, ein Oberpriester, der steht da und der kontrolliert, wer da an die Grabeskirche kommt. Und da kommt ein puckliges, altes Weibchen und ihr will ihren Heiland sehen, der dort gestorben ist angeblich. Verstehst, bückt sich und er kriegt sie einen Klaps nach hinten, fällt auf ihr Gesicht, schleudert es nach vorne. Das war das Brutalste, was ich je erlebt habe in einer Kirche. Die soll weitergehen. Der Nächste bitte. Wir brauchen unser Kapital, unser Geld, unsere Religion muss florieren. Weißt du, Gott ist nicht für Religion, dass sein Geschäft läuft. Gott ist da, auch wenn es nichts läuft. Halleluja. Er ist da für die Armen, für die Buckligen, für die Kranken, für die Alten. Tote Religion ist gut für die Kontrolle der Menschen. Also ich bin antireligiös, muss ich euch sagen, obwohl ich Gott von ganzem Herzen liebe. Aber ich bin im Grunde meines Herzens antireligiös, nicht antichristlich. Antireligiös. Ich hasse die Religion, die die Leute kontrolliert. Und weißt, Religion ist Opium fürs Volk. Der Mann hat recht gehabt, der das gesagt hat. Was es auch immer ist, da versucht man Menschen zu kontrollieren, fügsam zu machen, sie zu regulieren, dass sie anständig leben, dass sie niemanden bestehlen, niemanden belügen und so weiter. Das ist Religion auf dieser Erde. Welche Religion auch es immer sein mag. Ob es jetzt Buddhismus ist oder Hinduismus ist oder Christentum ist, also meine katholische Kirche oder Judaismus ist, spielt keine Rolle. Die Leute sollen kontrolliert werden. Die Staatskirche, Staat und Kirche, weißt du, wenn das kombiniert wird, dann gute Nacht. Die versuchen, die Leute zu kontrollieren. Weißt du, und versuchen den Leuten so wie dem Esel die Mohrrübe vor die Nase zu halten. Das kannst du haben. Aber du musst laufen und deine Lasten tragen. Und da sieht man an den Pharisäern, wohin die Religion hinführt, zur Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit, Rechthaberei, Streitigkeiten. Wenn es keine Religion gäbe auf dieser Welt, wir hätten Frieden. Wir hätten Frieden. Aber die ganzen Ursachen, aber die Religion haben ja Frieden an ihren Fahnen geschrieben. Wir sind eine friedliche Religion. Friedlicher Islam, friedlicher Buddhismus, friedliche Christentum. Wir sind friedlich. Alle. Shalom, Shalom, Shalom. Verstehst du, an jeder Straßenecke. Aber wo ist Friede? Die Gottlosen haben keinen Frieden. Du siehst also, Religion bringt keinen Frieden, eher Unfrieden, Streitigkeiten. Wir, schon allein in den Tagen Jesu, die in Samaria und die Juden, ja, was ist die richtige Gottesanbetung? Wir beten Gott hier an und ihr betet Gott dort an, was ist richtig? Und Jesus sagt, weder noch im Geist und in der Wahrheit wird der Herr angebetet. Religion ist meistens für viele nur noch so Events, nur noch Veranstaltungen. Mit Megakick, wo viel Rummel ist, aber wenn es nachher zurück, wenn alles wieder leer ist, wenn alle nach Hause gehen, da ist nichts mehr da geblieben. Und weißt du, man geht nach Hause, man hat Jesus vergessen. So wie Maria und Josef, der bleibt in Jerusalem. Man geht ohne Jesus nach Hause. Also man hat eine gute Laune gehabt, Brot und Spiele, so wie der alten Römer. Man hat sich vergnügt, wir haben uns köstlich amüsiert. Das ist wie viele Religionen. Sich köstlich zu amüsieren. Wir haben eine tolle Zeit gehabt. Es war so gesegnet. Halleluja. Charismatiker, guck dir die Charismatiker an. Wenn du die Charismatiker hinter der Fassade anguckst, die sind ohne Substanz, die haben nichts, wenn es darauf ankommt, die kommen mit den einfachsten Dingen des Lebens nicht zurecht, weil ihnen die Kraft fehlt, ihnen fehlt der Glaube, die sind vergnügt. Es war wunderbar, es war herrlich, wir waren so gesegnet. Ich kenne das, ich habe alles miterlebt und gesehen in meinem Leben. Menschen, die kein Fundament haben, die so auf Wolke Nummer 7 schweben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, weißt du, von Konferenz zu Konferenz, von Seminar zu Seminar. Aber wir brauchen mehr als das. Wir brauchen Freude und Friede im Heiligen Geist. Das ist es, nicht nur Essen und Trinken. Und was ich da erlebt habe, gerade bei religiösen Menschen, man wird Menschenknecht. Warst du schon dort? Hast du schon den Evangelisten, Pastor sowieso gesehen? Hast du ihn gehört? Weißt du, dann hängt an Menschen. Wir hängen an Gott, ihr Lieben. Das ist unser Anhang. Dauer. An ihm bleiben wir gebunden. Aber guck die Religion an. Die ganzen Lehren und Sonderlehren. Weißt du, du brauchst Jesus. Das ist alles, was du brauchst. Erbarmen Gottes. Und dann, wenn du nicht durchbetest und wenn du das nicht machst und wenn du nicht die Leistung bringst, dann wirst du nicht gesegnet. Und ich sag dir, wisst ihr, wo ich am meisten gesegnet worden bin? Da, wo ich versagt habe. Wo ich nicht geschafft habe. Wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Da kam die Herrlichkeit Gottes. Weil wir leben ja von der Gnade und Erbarmen Gottes. Aber die meisten haben gar keine Ahnung, was Erbarmen und Gnade Gottes ist. Die Religion ist eine Form vom geistigen Joch. Belastet die Menschen, verwaltet die Menschen, bevormundet die Menschen. Denk an Konstantin, Kaiser Konstantin, als er dann die Religion als Staatsreligion einführte. Es war nur ein Herrscherinstrument, um zu herrschen, ein Instrument zu herrschen. Und das ist Religion. Religion ist oft nichts anderes als der verlängerte Arm der Politik. CDU, CSU. Verstehst? Das ist nur ein verlängerter Arm der Politik. Die haben das C davor, aber von Christus. Frag die Frau Merkel, was sie von Jesus weiß. Die hat vielleicht aus dem Pfarrhaus ein bisschen was von Jesus gehört. Aber lebt sie mit Jesus? Ist Jesus in ihrem Herzen? Geht es um Jesus? In der Politik geht nichts um Jesus. Es geht um Macht und Geld. Politik ist brutal. Genauso wie die Religion brutal ist. Alle Kriege, die in der Welt bisher so richtig gab, waren nur religiöse Kriege. Es ging immer nur um Religion, ob es der 30-jährige Krieg war oder irgendwelche Kriege, auch hier Irakkrieg, gut und böse. Und was wir jetzt erleben im Augenblick, die armen Moslems, die tun mir leid, Gott möge denen gnädig sein. Jetzt sind die Moslems die bösen Kerle, die zetteln den Krieg an, die Terroristen. Christentum und Islam, das ist schon ein uralter Krieg seit den Kreuzzügen, seitdem man das Heilige Land befreien wollte, jetzt will man das Heilige Land befrieden. Das sind diese Kriege. Religion ist die Ursache für fast alle Kriege. dieser Welt. Was für alle Kriege. Lass uns ehrlich sein. Die Menschheitsgeschichte ist durch die Religion aggressiv geworden. Man hetzt gegeneinander. Zionismus spaltet die Menschheit in Gut und Böse, die für die Juden sind und die sind nicht für die Juden oder für Palästina und was auch immer ist. Und Religion wird immer vorgeschickt. Religion wird immer vorgeschickt. Es geht ums Öl, um die Bodenschätze und sonst irgendetwas. Aber es geht nicht um Glauben an Gott. Religion wird nur vorgeschickt. Die Missionare haben Afrika erkundigt und David Livingstone hat einmal gesagt, wenn ich das alles gewusst hätte, ich wäre nicht nach Afrika gegangen. Sie haben Afrika erkundet, sie haben nach Afrika Gott gebracht. Sankai und Livingstone, die beiden, die dort in Afrika missioniert haben. Und dann kamen die Mächte, die Politik und dann hat man die Leute versklavt und das sogar in die Sklaverei im Namen Gottes gebracht. Ihr seid ja keine richtigen Menschen, ihr seid ja, farbig, ihr seid Untermenschen. Und dann hat man Afrika erobert, in Schiffe die Leute versklavt und verbracht. Und das Verbrechen im Namen Gottes dann wurde größer und größer und schlimmer und schlimmer. Amerika hat noch nicht ihre Not ausgestanden, was sie als Sklaven nach Amerika gebracht haben, nur auf die Plantagen zu arbeiten. Sie haben keinen Frieden, religiöse Menschen. Die einzige Alternative ist der Glaube, der lebendige Glaube an Gott. Und das ist etwas Persönliches, hat nichts mit Politik zu tun, hat nichts mit Kirche zu tun oder mit irgendwelche Einrichtungen. Im Gegenteil, Religion macht die Menschen krank. Verstehst du, da versucht man zu eifern. Wenn man an etwas glaubt, was nicht trägt, das ist schlimmer, als wenn man gar nicht glaubt. Jesus sagt deshalb, wenn ihr lau seid, ich will euch aus dem Mund spucken. Er will was Ganzes haben oder gar nichts. Also, wenn der Glaube an Gott dich nicht trägt, dich nicht hält, dann ist es besser, du glaubst gar nichts. Schmeiß alles über Bord. Nur der lebendige Glaube ist die einzige Alternative, was uns weiterbringt. Auch der heutige Materialismus ist eine Form von Ersatzreligion. Wenn ich die Leute anschaue, sie wollen diese Alternative gar nicht. Sie wollen nur attraktiv sein. Wenn man Gott anbietet, wenn man Jesus verkündigt, ja, spar dir deinen Jesus. Wir wollen attraktiv sein, wir wollen das Leben genießen. Jetzt und heute und hier. Doch der Mensch braucht Gottes Beziehung. Er braucht einen barmherzigen Gott, einen gnädigen Gott, einen gütigen Gott. Einem Menschen fehlt eigentlich ein Ansprechpartner. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Der Mensch braucht jemanden, mit dem er plappern kann, was erzählen kann. Aber die religiösen Menschen, die plappern und 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 plappern. Horch dir das an, und es bringt doch nichts. Weißt du, Gott will mit uns Menschen sprechen und dein Herz will mit Gott sprechen. Du brauchst jemanden, der dich versteht. Und der sich zu dir zuwendet und sagt, mein Kind, sei getrost. Ich will dich nicht vergessen noch versäumen. Viele benutzen die Religion nur als letzten Zuflucht. Es ist gut, dass du als Zufluchtsort das benutzt. Aber, weißt du, du findest dort Gott nicht. Du findest dort Gott nicht. Du findest Rituale, Zeremonien, Kulte, Klimbim. Aber findest du Gott? Und weil du das nicht findest, dann versuchst du woanders. Versuchst in der Esoterik, im Spiritismus, Okkultismus, bei Magier, bei irgendwelche komischen Leute. Der Mensch will einen gnädigen Gott finden. Das, was Martin Luther gesucht hat. Ich brauche einen gnädigen Gott. Er war religiös. Er war im Kloster. Er war ein Mönch. Ich suche einen gnädigen Gott, der Erbarmen mit uns Menschen hat. Der nicht nur Werke sehen will. Werke der Liebe. Weißt du, du kannst gut sein, aber du gehst trotzdem verloren mit deiner Güte. Gott, ich brauche einen gnädigen Gott. Und deswegen kam die Reformation. Weil er das in der Kirche nicht fand, hat er weitergesucht in den Schriften. Wenn ich ehrlich bin, diesen gnädigen Gott, und leider diesen gnädigen Gott suchen heute, 400 Jahre oder 500 Jahre macht Martin Luther, die allerwenigsten Leute. Wo ist der gnädige Gott? Hast du schon gefragt, ich brauche den gnädigen Gott. Wenn ich die Leute frage, warum bist du hier? Ich will geheilt werden, ich will gesegnet werden, ich will frei werden, ich will Erfolg haben. Weißt du, da betrachte ich manchmal die Gemeinde als eine Klinik, als ein Krankenhaus. Aber suchen wir einen gnädigen Gott und wenn wir anfangen würden, wieder den gnädigen Gott zu suchen, uns würde viel besser gehen. Dann wären wir gesund, dann wären wir frei, dann wären wir erfolgreich. Dann werden wir Glück in allen Gebieten haben. Wir haben eine Geschichte in der Bibel. Da ist ein Mann am Teich Bethesda. Weißt du, und das könnte ich Kirche nehmen, das könnte ich die Gemeinde heute nehmen, das könnte ich die Gesellschaft heute nehmen. Der Mann ist dort am Teich Bethesda, krank schon Jahrzehnte, über 30 Jahre. Und dann sagt er, als Jesus vor ihm steht, sobald sich das Wasser bewegt, ich habe keinen Menschen, der mich dorthin trägt oder zulässt, dass ich dorthin gehe. Ob in der Kirche oder draußen in der Welt, überall nichts wie Herzlosigkeit. Das ist kein Erbarmen. Sogar unter den Kranken ist kein Erbarmen. Jeder will gesund werden, so schnell wie möglich. Und dann drängen sich beim Arzt im Sprechzimmer. Ich will der Erste sein. Religion und Politik und Wirtschaft, die ist gnadenlos. Schau die Ketzerprozesse an, schau die Hexenprozesse an, schau die Spaltungen und die gegenseitige Verteufelung an. Weißt du, nur wir. Wo ist die Gnade, wo ist die Barmherzigkeit? Auch die Bankenkrise und die ganze Arbeitswelt heute, die ganze Arbeitswelt ist hart, herzlos und skrupellos. Nur der Stärkste siegt. Die Welt ist voller Verbrechersyndikate. Und da wird gnadenlos regiert und verwaltet. Alles ist korrupt. Und es wird noch schlimmer, als was wir im Augenblick erleben alles. Ich suche einen gnädigen Gott. Aber warum? Warum brauche ich einen gnädigen Gott? Darf ich dir sagen? Die Sünde ist das Urproblem. Die Sünde. Deshalb brauchen wir die Gnade Gottes, damit wir mit unserer Sünde loswerden. Aber sag doch heute jemand, du bist ein Sünder. Du kannst sogar auch angeklagt werden wegen Beleidigung. Sie sind ein Sünder. Ich habe mal bei Heilbronn im Zelt evangelisiert. Ich bin angeklagt worden von jemandem, ich hätte öffentlich inflammiert, ich hätte gesagt, was in einem Zeltversammlung, ich habe öffentlich nur gesprochen, die Sünden unserer Gesellschaft und aufgelistet. Und meine Frau hat ihnen alles verpetzt und alles erzählt und ich hätte öffentlich das alles verkündigt im Zelt. Jetzt war es ganz laufen, also die Ortschaft vor Heilbronn, jetzt war es ganz laufen, was mit mir los ist und zeigt mich an. Aber glücklicherweise, ich habe meinen Gottesdienst auf Kassette damals aufgezeichnet, die konnten das nachhören, dass ich pauschal und allgemein gesprochen habe. Ich habe ihn nicht mit Namen erwähnt, aber der hat sich angesprochen gefühlt. Wem der Schuh passt, der zieht sich an. Und er hat gemeint, er wäre das. Er wäre dieser Schlawiner und Gauner, der die Leute über den Tisch zieht. Wir brauchen einen gnädigen Gott. Aber bevor ich das bekomme und erlebe, muss ich wissen, was ist das Urproblem meines Lebens, meiner Existenz? Was ist unser Urproblem? Weißt du, was die Heilige Schrift sagt? Die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde ist der Leute Verderben. Es ist unpopulär, was ich sage, aber ich muss es sagen, denn sonst wirst du nie nach Gnade schreien. Sonst wirst du nie nach Gnade suchen. Die Sünde ist der Leute Verderben. Man redet heute nicht mehr über Sünde, man philosophiert lieber über alles Mögliche, aber nicht über das Urproblem, die eigentliche Ursache über diesen Virus, das die Leute vergiftet und verseucht. Sünde. Aber was ist Sünde? Sünde ist nicht nach dem griechischen Denken Zielverfehlung. Da kann ich nächstes Mal wieder meinen Pfeil abschießen und probieren mal korrigieren, ob ich das Ziel treffe. Das Problem Sünde ist vom Hebräischen her Rebellion gegen Gott. Und das ist Sünde. Sünde ist nicht Ehebrechen, Sünde ist nicht Lügen, Sünde ist nicht einmal töten ist Sünde. Sünde ist nicht stehlen. Was, das ist nicht Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott, was das auch immer heißt. Alles andere sind nur die Effekte, die Auswirkungen der Sünde. Aber das Urproblem ist, du rebellierst gegen deinen Schöpfer. Ich will nicht, dass dieser über mich herrsche. Ich habe das Sagen und ich bestimme, was gemacht und nicht gemacht wird. Darum bekommen auch viele keine Vergebung und Gnade und so weiter. Deshalb bringt auch der Glaube keine Resultate, weil man die Sünde nicht erkannt hat. Und erst mit Sündenerkenntnis kommt das Sündenbekenntnis. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Verstehst du? Dann kannst du um Gnade flehen, winseln oder was auch immer ist. Dann kannst du sagen, haben Sie bitte Erbarmen mit mir. Ich kann die Rechnung nicht bezahlen. Ich werde es nächste Woche tun oder nächsten Monat. Weißt du, aber wenn du nicht erkennst und nicht einsiehst, dass du fehlgehandelt hast, fehlreagiert hast, darum hat man auch keinen Frieden, darum kommt auch nichts in Ordnung, darum wird auch nichts gut, darum wird man auch nicht gesund. Man kann alles Erdenkliche tun, Pillen schlucken, alle Therapien mitmachen, vereinigen und verschmelzen, Ost und West, Moslems, Christen, Buddhisten, die können alle verschmelzen. Das Problem wird nicht gelöst, solange das Urproblem nicht gelöst wird. Sünde. Es wird nicht besser, solange das Sündenproblem nicht beseitigt worden ist. Die meisten wollen heute nur ein bisschen Hilfe, ein bisschen berührt zu werden von Gott, ein bisschen Segen, ein bisschen die Güte erleben, ein bisschen sich erfreuen, so einen Kick zu haben. Ich war dabei. Aber sie interessieren sich nicht für das Urproblem. Und wenn du die Sünde ansprichst, also die Sünde, aber wissen Sie, meine Eltern sind schuld, die haben mich nicht richtig erzogen. Die Gemeinde ist schuld, die haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Und dann sind die schuld, plötzlich sind alle schuld. Die Eva ist schuld, dann ist der Adam schuld, dann ist die Schlange schuld, dann ist der Esel schuld, dann sind sie alle schuld. Aber sie glauben nicht, dass sie es sind. Dass sie die Verantwortung an sich nehmen. Die Drogen sind schuld, die haben mich kaputt gemacht. Der Arzt, der mich falsch behandelt hat. Nein, du bist es schuld. Was es auch immer ist. Die Bibel sagt, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Der meine nicht. Die wenigsten suchen wie Luther einen gnädigen Gott. Gott sei mir Sünder gnädig. So wie der Zöllner. Die beten lieber wie Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich ab und zu mal in die Kirche gehe. Gott, ich danke dir, dass ich den Zehnten zahle. Gott, ich danke dir, dass ich in der Bibel ab und zu mal lese. Aber sie bringen es nicht über ihre Lippen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Bring es nicht über Lippen. Und das ist genau das, was dich verändert. Der Zöllner ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Fang an, den gnädigen Gott zu suchen. Vielleicht musst du mal Lutheraner werden, dass du anfängst, den gnädigen Gott zu suchen. Kein Charismatiker und kein Freikirchler. Fang an, ein Lutheraner zu werden. Ich suche den gnädigen Gott, der sich meine erbarmt, der sich meine annimmt, der sich für mich interessiert. Wer Erbarmen und die Gnade Gottes haben will, der muss wissen, was überhaupt los ist, was da falsch gelaufen ist, was die Sünde ist. Weißt du, wo habe ich gegen Gott rebelliert? Bin anständig im christlichen Haus aufgewachsen. Ich bin in der christlichen Partei drin, irgendwo CDU, CSU, christliche Mitte, Bibeltreue. Vergiss das alles. Spar dir die Mühe. Werde ein Lutheraner. Gott sei mir Sünder gnädig. Aber wo habe ich gegen Gott rebelliert? Wo habe ich mich gegen ihn versündigt? Zuerst einmal, denk, wir alle sind gefallen als Menschheit. Wir sind alle gefallen. Und wir sind alle unterm Kreuz gewesen. Wir sind alle dort gestanden. Ich will nicht, dass dieser über uns herrscht. Das war, was der hohe Priester gesagt hat. Und der hohe Priester hat für die ganze Menschheit gesprochen damals. Er war der hohe Priester zu der Zeit. Der Tempel, Zeus-Tempel in Rom war zerstört. Der Tempel in Judäa existierte noch. Und der hohe Priester sprach, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also er sprach für die ganze Menschheit, nicht nur für die Juden. Er sprach nicht nur für die Leute, die gerade dort anwesend waren. Er sprach für die ganze Menschheit, weil er hohe Priester war. Und das ist die Ursünde, der Stolz. Man hat Gott ausgeklammert, ohne Gott gelebt. Meine Unwissenheit, hat Paulus gesagt. Man hat Gott gar nicht gefragt. Und fragt die Christen, ob sie fragen, wenn sie wichtige Entscheidungen zu treffen haben. Fragen sie den Herrn, die allerwenigsten. Die fahren drauf los und geben Gas, fünften Gang rein und weg. Weißt du, vielen ist Gott egal, dass man, weißt du, und den meisten Leuten ist es egal, sich um die Ewigkeit zu kümmern. Da fragt man nicht um die Ewigkeit. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen in die Ewigkeit. Und deshalb, wir sind hier nur eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen Gott. Und die einzige Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden, ist die Entscheidung für Jesus Christus. Das ist die einzige Entscheidung, die wir hier treffen dürfen und können. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Ewigkeit vor und auf die Ewigkeit danach, nach diesem Leben hier. Und dort fand eine Rebellion statt, in der Vorzeit, in der Urzeit. Gegen Gott, dass sie die ganze Welt erhoben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Da war Luzifer der Anführer. Aber Gott war gnädig. Die armen Menschen, die zu spät geboren sind, die später geboren sind, die müssen sich auch entscheiden. Und deshalb hat Gott ein Zeichen gesetzt, das Kreuz. Und am Kreuz scheiden sich die Geister. Und du bist hier ein Stück der Ewigkeit. Bist hier und du wandelst über diese Erde und deine Seele muss sich entscheiden. für oder gegen Jesus. Fang an, den gnädigen Gott zu suchen. Du bist hier, weil Gott dir nochmals eine Chance gibt, weil Gott dir eine Möglichkeit verschafft, noch einmal sich bewusst für oder gegen Gott zu entscheiden. Deshalb bist du hier. Du bist nicht hier, um gute Werke zu tun. Deine guten Werke werden alle verbrennen. Das, was du hier erwirkt, erspart und erarbeitet hast durch Anstand und Unanstand, das wird alles vergehen. Du wirst nichts von dieser Welt mitnehmen. Du bist nackt reingekommen und gehst auch nackt wieder raus. Aber deine Entscheidung bestimmt deine Ewigkeit. Und deshalb, das ist Gnade, dass Gott uns am Leben lässt und dass Gott uns sein Wort hören lässt. Ich darf mich entscheiden für Jesus. Und so darf ich dem ewigen Gericht entgehen, darf Vergebung und Gnade bitten. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe nicht gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt, was da los ist, was da läuft, was da gespielt wird. Die haben mir nicht gesagt, die haben mich nicht aufgeklärt. Weil der Teufel verstanden hat, die Menschen so schön zu verblenden, dass die Menschen den Namen Jesus nicht hören, dass sie sich nur auf das Diesseits konzentrieren, nur für ihren Bauch leben und für ihre Gesundheit. Aber die Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und wir sind hier, um diese Rebellion abzubitten. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe nicht meine Eltern, nicht der Adam und nicht die Eva. Ich habe gegen dich rebelliert, als ich noch gar nicht da war. Denn die Bibel sagt, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Und du weißt alle Tage meines Lebens. Du bist da, um von dieser Ursünde zu erlöst zu werden. Jesus kam uns zu erlösen und am Kreuz hat er gezeigt, was Rebellion ist. Da hat er gezeigt, die ganze Welt ist versammelt, Römer, Juden, die stehen da. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie haben dort einen gewöhnlichen Menschen, der doch so ungewöhnlich ist. Sie haben den gekreuzigt. Leider haben sie den Falschen erwischt, der unschuldig war, der von keiner Sünde wusste. Den haben sie gekreuzigt. Und jetzt will es keiner mehr gewesen sein. Die Juden sagen, wir haben Jesus nicht gekreuzigt. Die Römer waren es. Und die Römer sagen, die Juden waren es. Versteht ihr? Es ist keiner mehr schuld. Nein, du und ich wegen unserer Sünde stellvertretend. Jesus starb. So ist der Mensch. Rebellion gegen Sünde. Jetzt sind wir alle schuldig plötzlich mit allem. Die Juden wie die Römer. Gott sei mir Sünder gnädig. Am Fuße des Kreuzes entscheidet sich, ob wir Erbarmen bekommen oder nicht, ob wir Frieden mit Gott bekommen oder nicht, ob du das in die Hölle gehst oder in den Himmel. Und ich muss hier eine Sache klarstellen. Ich glaube nicht an Hölle und ich glaube auch nicht an Himmel. Sei nicht erschreckt. Und ich sage es noch einmal, dass ich es richtig gesagt habe. Ich glaube nicht an die Hölle und ich glaube nicht an den Himmel. Für mich ist Himmel und Hölle Gottes Nähe oder Gottes Ferne. Das ist für mich Hölle und Himmel. Gottes Nähe oder Gottes Ferne. Es gibt keine Hölle und es gibt keinen Himmel. Es gibt nur Gottes Nähe und Gottes Ferne. Und es entscheidet sich, wo du die Ewigkeit zubringst, in der Gottesnähe oder in der Gottesferne. Wenn du ganz am Ende des Kosmos und des Universums irgendwo flanierst, verstehst du, dann wirst du Gottes Angesicht, Gottes Gegenwart nicht sehen. Du wirst auch nicht genießen können. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht bis zu dir rüberkommen. Das wird Hölle sein. Und du musst auch gar nicht sterben, um in den Himmel oder in die Hölle zu kommen. Manche Leute erleben den Himmel und die Hölle schon hier auf Erden. Ein Schwuler in Stuttgart kam zu mir und sagte, Herr Matudis, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ein Jesuitenvater noch dazu, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich mache die Hölle hier auf Erden durch. Verstehst du? Du kannst ein Jesuitenvater sein und machst die Hölle hier auf Erden durch. Und er starb voller Krebs. Sein Körper war verseucht. Der Krebs streut in seinem Körper, starb elendlich. Ich mache die Hölle durch. Du musst also nicht im Himmel oder in der Hölle sein, um diese Dinge zu erleben, sondern die Gegenwart Gottes. Und die Frage, die mich heute Morgen bewegt, wie stehe ich vor Gott? Das, was Luther fragte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und das muss unsere Lebensfrage sein. Werde ich vor Gott stehen als Verdammter oder ein Gerechter? Oder, ja, und er ging davon, der Pharisäer seines Weges, in die Ferne, Gottes Ferne. Am Kreuz entscheidet es sich. Was nützt dir? Du löst hier alle deine Probleme. Ich möchte diese Bibelstelle, was nützt, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt, umformulieren. Was nützt es dir, wenn du hier alle deine Probleme löst, kerngesund bist
Aber du löst das Urproblem nicht. Was nützt es, wenn du hier alle Probleme löst und du wirst in der Ewigkeit bei den Verdammten sein und den Fernen liefen irgendwo weit weg von Gott und du siehst Gott nicht einmal. Selbst wenn du ein Fernglas nimmst. Ob du willst oder nicht, wir stehen vor den Toren der Ewigkeit, alle miteinander. Und die Ewigkeit schreit und ruft nach uns. Und die Frage ist nicht da, gibt es einen Schöpfergott, wie ist die Erde entstanden, durch den Urknall oder was auch immer ist. Das ist nicht die Frage, die mich heute Morgen bewegt. Die Frage, die mich heute Morgen bewegt ist, habe ich einen gnädigen Gott oder nicht? Alles andere ist nur Philosophie, nur Welterklärung. Die Frage, die mich bewegt, ist, habe ich Zukunft? Nicht, was ist meine Vergangenheit, wo komme ich her? Nein, wo gehe ich hin? Das ist meine Frage, die mich bewegt. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? In der Nähe Gottes, am Thron Gottes oder in der Ferne Gottes? Wo werde ich die Ewigkeit zugehen? Gott ist Gott über die Nähe und die Ferne. Er ist Herr über alles. Also für mich zählt also nicht dieser Begriff Himmel. Ich komme in den Himmel. Nein, ich komme zu Jesus. Ich werde bei Jesus sein und wir werden bei ihm sein, alle Zeit und alle Ewigkeit. Jesus geht uns voraus, eine Stätte zu bereiten und er sagt, ich will kommen und ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Das ist diese Gnade, dieses Erbarmen. Ich will euch zu mir nehmen, bei Jesus wohnen, in der Jerusalemer Gasse. Weißt du, werde ich das Gesicht Gottes sehen, das Angesicht, werde ich ihn sehen, wie der Vater sich freut, und wie die Engel jubilieren, werde ich ganz nah an Gott sein. Und es liegt jetzt heute an uns, wie nahe wir zu Gott kommen. Es ist deine Hingabe heute ausschlaggebend, wie du den Herrn suchst. Deshalb sagt die Bibel, such den Herrn, solange er zu finden ist. Die Herrlichkeit Gottes sehen wirst du, das ist, wenn du ganz nah bei Gott bist. Ganz nah. Du berührst Jesus. Da wirst du plötzlich gesund. Und sobald du die Gegenwart Gottes erlebst, egal wo, hier oder in welcher Situation, sobald du die Gegenwart des Herrn erlebst, ist Himmel für dich da. Ist der Himmel offen. Sobald Gott dich berührt, ist der Himmel da. Und es ist ausschlaggebend, ob du vom Segen Gottes profitieren wirst oder nicht, ob du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst oder nicht. Das ist ausschlaggebend für deine Ewigkeit. Und das kannst du heute erfahren und wissen. Gott hat ein Gesicht. Und er hat sich in Jesus manifestiert und offenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du ihn findest, ihn akzeptierst, findest du Erbarmen. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Da findest du Gott, findest ewigen Frieden. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Du hast Ewigkeit in dir. Du hast eine Grundlage. Du weißt, mein Erlöser lebt. Leute in dieser Welt, in diesem Leben, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Es geht nicht um irgendwelche Wirkung. Oh, mein Kreuz ist besser, jetzt kann ich mich ausstrecken. Verstehst? Ein bisschen mit dem Hintern wackeln, ein bisschen Liegestützen machen. Das ist nicht Heilung. Heilung ist die Heilung der Seele, Leute. Halleluja. Das ist Heilung. Nicht irgendwelche Zeichen und Wunder. Was nützt es, du gewinnst die ganze Welt und nimmst Schaden an deine Seele? Denn das, was passiert, weißt du, wenn du Jesus aufnimmst, da passiert mit Sicherheit, dass es dir besser geht, dass das Gebet des Glaubens hilft, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Da passiert, und das sind alles nur Nebeneffekte für mich. Für mich sind es nur Nebeneffekte, es ist nicht die Hauptsache, nur Randerscheinungen. Da lebt man anders, da fühlt man sich so frei, man ist nicht mehr verklemmt, man spricht in anderen Sprachen. Verstehst du dann? Wenn ich nicht mehr beten will und nicht mehr beten weiß, dann bete ich in Sprachen. Das, weißt du, das wirkt sich aus, wenn du an Gott glaubst und mit Gott liebst und in der Nähe Gottes bist. Du bist angesteckt von der Herrlichkeit Gottes. Du strahlst genauso wie der Moses, der vom Berg dann runterkam und sein Angesicht strahlte. Das ist nur eine Nebenwirkung, dass du strahlst, also Freude hast im Herrn. Wenn du in deinem Lebensgepäck, als ich heute Morgen so gebetet habe, stammt für mich so ein Bild, wir machen eine große Reise, eine Weltreise. Und was würdest du in deinem Gepäck mitnehmen? Und da hat Gott mir ein Bild geschenkt, in deinem Lebensgepäck, da musst du nicht nur deinen Pass haben und nicht nur die Scheckkarte haben und nicht nur Bargeld haben oder sonst noch etwas. Du musst Jesus in deinem Lebenspaket oder Lebensgepäck, in deinem Lebensrucksack haben. Du musst Jesus haben und das ist, der dir weiterhilft und dich weiterbringt. Weißt du, du brauchst diesen Jesus, diesen Namen über alle Namen. Und das ist das Wichtigste. Das ist dieses Pinwort, das dir alle Tore öffnet. Das ist, was die Sünde beseitigt, der Name Jesus. Der macht uns rein von aller Sünden. Wie heißt es von Jesus? Dieser nimmt die Sünde an. Jesus nimmt keine Heilige an. Jesus nimmt keine Pharisäer an. Jesus nimmt keine Scheinheilige an. Jesus nimmt die Sünde an. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Er hat dich und mich angenommen, weil wir Sünder waren. Oh, Glory, Halleluja. Wir waren Sünder. Die Urkrankheit der meisten Menschen ist die Abwesenheit Gottes in ihrem Leben. Wenn Gott nicht da ist, du wirst krank. Kannst noch so religiös sein und so bigottisch sein. Das macht dich depressiv, macht dich aggressiv, das macht dich allergisch, das schwächt dein Immunsystem. Die Abwesenheit Gottes ist die Urkrankheit der Menschheit. Wenn er in deiner Mitte ist, wie heißt es, Gott in unserer Mitte, die Hütte Gottes oder den Menschen in Offenbarung, da wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, kein Geschrei sein, kein Tod sein, keine Nacht sein. Das ist herrlich, herrlich. Wenn er in deiner Mitte ist, dann ist Lob und Dank, dann bist du gesegnet. Und deshalb fang an, den gnädigen Gott zu suchen, der sich gnädig dich einnimmt. Und da musst du kämpfen. Leute, Luther hat gekämpft, der hat gerungen. Der hat gesucht, der hat studiert, der hat gelesen, der hat gebetet. Wenn Gott nicht in deiner Mitte ist oder in der Mitte unseres Lebens ist, weißt du, was dann passiert? Wir werden exzentrisch. Weißt du, wenn die Mitte nicht stimmt, dann schlägst du aus, dann wirst du exotisch, dann wirst du komisch, kommst dir blöd vor. Weißt du, wenn Gott nicht in der Mitte ist, dann rempelst du überall an, verstümmelst dich selbst und verstümmelst die anderen. Und dann wirst du dir selbst sogar zu der größten Plage. Es juckt dich und zwickt dich und kneift dich. Verstehst du? Quälst dich und du quälst dabei auch andere Leute noch damit. Und schon jetzt machst du die Hölle durch. Zu Lebzeiten. Du musst also nicht in die Hölle gehen. Du bist vielleicht in der Hölle, wenn du Jesus nicht in der Mitte deines Lebens hast. Da musst du nicht warten. Genauso, wer an mich glaubt, der wird leben. Und genauso, wer nicht an mich glaubt, der wird sterben. Also, der geht abwärts. Der eine geht aufwärts und der andere geht abwärts. Weißt du, zu Lebzeiten erlebst du die Gottesnähe oder die Gottesferne. Und zu Lebzeiten, du bestimmst, nur du allein und sonst niemand bestimmt, ob du bei Gott nahe bist oder weit weg. Suchet mich, solange es möglich ist, solange Gott noch da ist, solange es doch eine gute Zeit ist, solange es doch die angenehme Zeit ist. Wir können natürlich uns auch von der Wirklichkeit entfernen, vom Ursprung, von unserer Berufung. Und dann fangen wir an, sobald du von Gott weggehst, geh nur mal weg, bleib weg zu Hause, komm nicht in die Versammlung. Bleib zu Hause, eine Woche, ein Monat, ein Jahr und du wirst merken, plötzlich versagst du im Beruf, in der Familie, in deinen Beziehungen, versagst du an deinem Körper, nichts mehr läuft, nichts mehr funktioniert mehr richtig in deinem Leben. Das ist das Resultat. Der Glaube an Gott ist der Schlüssel für dein Leben. Wer sich von Gott entfernt, also von Jesus entfernt, der zerbröckelt schon in der Jugend. Und deshalb, wenn ich die jungen Leute angucke, die sind jetzt schon kaputt. Mit 20 Jahren sind sie schon ruiniert. Die können sich jetzt schon ihre Beerdigung festmachen und einen Vertrag abschließen, damit sie dann noch anständig bestattet werden. Was nützt dann die ganze Ausbildung? Was nützt das Wissen? Was nützt das ganze Können, wenn Gott nicht mehr das Zentrum unseres Lebens ist? Die Abwesenheit Gottes ist Hölle. Ist Hölle. Ist Hölle. Und was dieser schwule Jesuitenpater mir gesagt hat, zuerst habe ich gar nicht begriffen. Ich mache jetzt schon die Hölle durch, Herr Matthäus. Sie haben keine Ahnung, was ich da durchmache. Weißt du, die Abwesenheit Gottes. Du kannst vor dem Fernseher sitzen, vor dem Computer sitzen, aber letztendlich, du sitzt schon in der Hölle und schmorst und merkst es nicht einmal. Du wirst schwermütig, du wirst depressiv, du bist frustriert, du fühlst dich elend, du bist innerlich gescheitert, du fühlst dich leer, ausgebrannt. Oh Gott, ich mach die Hölle durch. Auf der Couch. Da musst du gar nicht auf heiße Kohlen sitzen. Bist verbittert, bist enttäuscht, fühlst dich betrogen, fühlst dich vor lauter Heuchler umgeben, alle sind Heuchler, alle lügen nur. Verstehst? Die Hölle. Gottes Ferne bringt uns in die Hölle. Und dann rauchst du eine Zigarette nach der anderen oder einen Joint nach dem anderen, um dich zu beruhigen, um ein bisschen sich zu versänftigen. Aber du hast keinen Frieden. Das ist die Hölle. Das sind die Folgen und Auswirkungen der Gottesferne. Leute, lasst uns mal realistisch werden. Nicht mehr diese alte mittelalterliche Vorstellung von der Hölle. Dieses Bild gibt's nicht mehr. Die Leute machen jetzt schon die Hölle durch. Die Abwesenheit Gottes liegt schwer auf unserer Gesellschaft. Liegt schwer auf unserer Gesellschaft. Wenn du das in manchen Kirchen hörst und so weiter, da hörst du nur so einen verdünnten Glauben, verdünnten Jesus, verdünnten Heiligen Geist oder irgendetwas so Verdünntes. Aber meistens geht es dort um belangloses Zeug, geht es um Nebensächlichkeiten und über Finanzen oder geht es dann über bürgerlichen Kleinkram, über Taktiken. Aber das Wichtigste ist, wie finde ich Gnade bei Gott? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Der Kranke am Teich Bethesda klagt vor Jesus, ich habe keinen Menschen, niemand hat mit mir Mitgefühl. Nicht mal die Priester, nicht mal die Rabbiner. Traurig, was er da sagt. Ich habe keinen Menschen. Da wird nur gedrängelt, gekämpft. Der Schnellere, der Stärkere siegt. Das ist unsere Gesellschaft, Leute. Macht die Augen auf und dann seht ihr, was los ist. Die Gesellschaft, egal welche, schreibt die Schwachen ab. Diese Gesellschaft, egal wie es hier aussieht, schreibt die Behinderten ab, schreibt die Armen ab, schreibt die Kranken ab. Das bringt nicht mehr. Alles Eisen. Oder wenn du nicht mehr leistest. Aber Jesus ist gekommen, um die Schwachen zu stärken. Jesus ist gekommen, um die Kranke zu heilen. Er kam, den Schwachen beizustehen, geht den Schwachen entgegen, denen, die vom Leben bestraft sind, angeblich bestraft sind und leiden, die benachteiligt sind, und holt sie dort ab, wo sie sind. Ich denke nur an die Schwiegermutter des Petrus, der hat Fieber. Frag mich nicht, warum die Fieber gekriegt hat. Vielleicht hat der Herr Jesus, sie war neidisch auf Herr Jesus, egal was da war, aber der hat Fieber gehabt. Und die konnte nicht zu Jesus kommen. Aber da kommt Jesus ans Bett, nimmt die Hand und heilt die Frau. Das ist Jesus. Und begegnet und richtet sie auf, dass sie wieder dienen kann. Weißt du, er ist gekommen für die Schwachen, die nichts mehr können, die sich elend fühlen, bei denen die letzte Hoffnung ausgegangen ist. Er geht auf die Menschen zu, er geht auf die Atheisten zu, die nicht mehr glauben können. Weißt du, nicht die nicht glauben wollen. Es gibt solche und solche Atheisten. Atheisten, die nicht glauben können und Atheisten, die nicht glauben wollen. Für die ist Jesus nicht gekommen. Aber die nicht glauben können, die wollen glauben, aber sie sind betrogen, sie sind falsch gelehrt worden. Für die ist Jesus gekommen. Für die Mühseligen und die Beladenen. Denen. In Markus 6, Vers 30 und folgende Verse lesen wir: Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat Mitleid. Hörst du, Jesus hat Mitleid mit den Schwachen, Armen, Unglücklichen, Traurigen. Im Psalm 35, Vers 6 ist das was ganz Schönes. In meiner Bibel, eine moderne Übersetzung, da heißt es: Herr, dein Erbarmen ist im Himmel. Dein Erbarmen ist im Himmel. Lass dir das zergehen auf deine Zunge. Herr, dein Erbarmen ist im Himmel. Dein Erbarmen ist nicht hier auf dieser Erde. Dein Erbarmen ist, weißt du, manchmal denken wir, Gott ist unfair, was wir alle so durchmachen müssen und wo wir durch müssen. Aber dein Erbarmen ist im Himmel. Weißt du, und das hat er gesprochen, oder dieser Psalmist hat es gesagt, dass Jesus noch nicht da war, Psalm 35, Vers 6, also in uralter Zeit. Herr, dein Erbarmen ist im Himmel. Und dieses Erbarmen ist auf die Erde gekommen, durch Jesus Christus. Halleluja. Und jetzt ist das Erbarmen Gottes mitten unter uns. Und er hatte Mitleid und Erbarmen für die vielen Leute, die wie Schafe ohne Hirten waren. Die Barmherzigkeit Gottes war da. Und diese Barmherzigkeit Gottes hat Jesus den Menschen gepredigt. Und er selbst hat die Unbarmherzigkeit des Menschen erlebt. Das Brutalste, was es überhaupt gab. Einen Ungerechten, also die Ungerechten haben einen Gerechten ans Kreuz genagelt. Das war diese Brutalität. Und vor allem die Religiösen waren es. Haben einen Unschuldigen, der nichts verbrochen hatte und so weiter, gekreuzigt. Das war ein Skandal. Jesus hat das durchgemacht, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu werden, so damit er mitfühlen kann mit dir und mit mir. Er ist reich an Erbarmen. Nicht einmal die Menschen, die Schöpfung, niemand konnte, wir können bis heute nicht verstehen und nicht deuten und nicht richtig auslegen, was musste der Herr Jesus durchleiden. Selbst die Sonne verdunkelte sich. Selbst die Sonne konnte nicht angucken, obwohl die Sonne über Gerecht und Ungerechte scheint. Selbst die Sonne konnte nicht angucken. Sie war 3 Stunden lang finster. Sie konnte nicht angucken, wie der Sohn Gottes, der Unschuldige, der von keiner Sünde weiß, am Kreuz hängt. Die Sonne hat sich weggedreht und gesagt, ich möchte diesen Skandal nicht angucken, was da unten passiert. Sogar die Sonne. Weißt du, selbst die Menschen, selbst die Sonne konnte nicht mitmachen. Und das ist Barmherzigkeit. Das Schrecklichste, was der Mensch je erleben kann, die Brutalität, hat Jesus ausgekostet. Und jetzt sagt er, mein Kind, ich verstehe dich. Ich kann mit dir mitfühlen. Und Gott hat ihn auferweckt. Und jetzt ist das Erbarmen Gottes wieder im Himmel. Wir haben jetzt einen hohen Priester, einen, der für uns vor Gott steht und spricht. Und Gott hat jetzt einen Mittler, den Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus. Gott hat ihm alle Richterarbeit übertragen, alle Verwaltungsaufgaben. Und jetzt hat niemand mehr auf Jesus Zugriff. Kein Pharisäer, kein hoher Priester, kein Jude, kein Römer, niemand. Er ist jetzt im Himmel und vom Himmel erbarmt er sich wieder unserer. Du musst nur Jesus am Kreuz im Glauben erblicken und du wirst heil zu der gleichen Stunde. Im gleichen Moment. Da musst du nicht große Übungen machen, 10-mal Vaterunser beten, ein paar Ave Maria. Nein, du kommst zu Jesus und sagst, Jesus, hab Gnade mit mir. Hab Gnade, sei mir Sünder gnädig. Und schon erlebst du den Frieden Gottes. Du musst nicht irgendwelche Werke der Gerechtigkeit tun. Ja, dann musst du zuerst mal eine Bibelschule besuchen. Zuerst musst du ein paar Seelen zum Herrn führen. Nein, du musst keine Leistung bringen. Du kannst ohne Leistung gerettet werden. Allein aus Gnaden. Allein aus Gnaden. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, ich bin anders gerettet worden. Schon von morgens früh diene ich schon dem Herrn, von meiner frühesten Jugend. Ja, und guck mal, dann kommt einer, der kommt 5 Minuten vor Feierabend und dient auch und kriegt auch den gleichen Lohn, die gleiche Erlösung. Ist das nicht fantastisch? Wir sind aus Gnade erlöst, nicht aus welchen Leistungen. Jetzt ist bei Gott das Erbarmen. Und der Gerechte hat die Verwesung nicht gesehen, deshalb er ist zum Vater gegangen, Gott hat ihn auferweckt. Und jetzt hat er bei Gott Einfluss und legt sein Wort für dich ein und sagt, Herr, verdamme ihn nicht. Der kann nichts. Der hat sich für mich entschieden. Der lebt für mich. Der ist schwach. Steh ihm bei. Jesus wurde ein Teil unserer Natur. Unsere Erlösung ist jetzt sowas wie Instantkaffee. Entschuldige mich, dass ich den Begriff nehme. Weißt du, beim Instantkaffee, da nimmst Wasser und Pulver und rührst um und kannst schon einen Kaffee trinken. Du musst nicht groß aufbrühen und dies und jenes machen. Du musst einfach nur das Heil annehmen. Annehmen und umrühren und sagen, das ist jetzt mein Kaffee, meine Sache, meine Erlösung. Er muss in unser Leben kommen, muss sich mit uns vermischen, das ist alles. Das Heil ist fertig, ist Instant-Kaffee. Umrühren, es muss nur in dein Leben aufgenommen werden, nur ein Löffelchen. Und schon entsteht ein neues Gemisch, eine neue Legierung, ein neuer Stoff, eine neue Substanz, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Halleluja, das ist das Große dabei. Jesus erbarmt sich der Menschen, er ist gnädig zu ihnen. Gott ist gnädiger, als die Menschen sind. Weißt du, die meisten Menschen, die haben ein ganz falsches Bild von Gott. Gott ist gnädiger, als die Menschen sich hier ausmalen, weil er die Menschen geschaffen hat. Sie sind ja sein Ebenbild. Er befreit dich aus der Tyrannei Satans, vom Neid, den er gegen uns da bringt und so weiter, der uns immer so schlechtes Gewissen einflößt, sagst, nein, du bist kein Kind Gottes, nein, er hat dich erlöst. Der Mensch kann sein Los selber nicht ändern, aber die Hilfe kommt von oben. Gott erlöst uns von oben und sein Erbarmen ist im Himmel. Jesus befreit uns von jedem modernen Betrug, von der modernen Aufklärung, der Mensch könne sich selbst erlösen, der könne alles verdrängen, der kann verdrängen, aber es kommt wieder von der anderen Seite. Du kannst nichts verdrängen. Weißt du, der Mensch kann sich von den dunklen Mächten erlösen. Du kannst dich von deinen dunklen Mächten nicht erlösen, von deiner Sünde dich nicht befreien. Nur Jesus kann dieses beschädigte Verhältnis wieder in Ordnung bringen. Nur er bringt dich wieder mit Gott in Ordnung. Ich brauche einen gnädigen Gott. In Markus Kapitel 1 Vers 29 bis 39 sind 10 Verse, aber es liest du zu Hause als Hausaufgabe. Jesus hilft den Menschen, die keine Hilfe haben, die keine Hoffnung haben. Weißt du, und als Jesus damals die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat, die ganze Stadt stand vor seiner Haustüre. Da haben sie, weißt du, waren sie alle da plötzlich. Alle liefen zusammen, weil er den Leuten geholfen hat und sie die Dämonen ausgetrieben hat und die Krankheiten heilte. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören in deinem und meinem Leben. Das war alles, was der Satan so aufgebaut hat. Er hat sich des Volkes erbarmt. Und er sagt, mich erbarmt sich des Volkes. Ich habe so Mitleid mit ihnen. Niemand versteht sie. Niemand kümmert sich um sie. Er nimmt sich der Kinder an. Gestern oder am Freitag, glaube ich, habe ich gesprochen, dass er über die Frauen, sogar die Frauen angenommen hat. Hat die Maria zu seinen Füßen sitzen lassen und hat sie belehrt. Das ist unmöglich fürs Judentum. Jesus hat sich also um Menschen gekümmert, die die anderen abgeschrieben haben. Verstehst du? Jesus hat sich um Menschen gekümmert und sogar Menschen erlaubt, ihm zu dienen. Die Martha diente, weißt du, es war Wahnsinn in einem jüdischen Haus. Dass eine Frau Männer bedient, Jesus sogar noch bedient, aber Jesus hat erlaubt, Martha diente dem Herrn. Gott erlaubt, Dinge zu tun, und das ist Erbarmen, dass du über deinen Schatten springen kannst. Das ist Erbarmen Gottes. Er hat sich die Aussätzigen angenommen, der Ehebrecherin angenommen. In Matthäus 11, 28 sagt er, kommt her, alle miteinander. Egal, ob Samariter seid, Griechen seid, Römer seid, Verbrecher seid, egal was ist, kommt hier alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er hat nicht gesagt, kommt ihr Heiligen zu mir. Kommt ihr Gerechten zu mir. Er hat gesagt, die Mühseligen sollen zu ihm kommen. Die Kaputten. Die Kriminellen. Die sollen zu Jesus kommen. Jesus ist voller Erbarmen. Und hat es vorgelebt. Er hat die Menschen eingeladen. Er hat sich nicht geniert, zu einem Zöllner zum Essen zu gehen. Oder sich mit Besessen abzugeben. Weißt du, nein, das könnte angesteckt werden. Das ist gefährlich für einen heiligen Mann. Jesus hat keine Angst vor Dämonen gehabt. Markus 9, da lesen wir Vers 22. Oft hat der Dämon ihn bald ins Feuer geworfen, bald ins Wasser gesteckt und wollte ihn umbringen. Aber wenn du kannst, Herr, so hab Erbarmen mit meinem Kind. Weißt du, man kann sogar für andere beten um Erbarmen. Hab Erbarmen. Und ein Gebet, das der Herr immer erhört, grundsätzlich erhört, ist, Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Ein Gebet, das immer gehört wird. Nicht, Herr, heile mich oder Herr, segne mich. Herr, erbarm dich meiner. Und wenn Gott sich deiner erbarmt, dann kommt alles andere noch dazu als Zugabe. Dann beginnt dieses Wohltun Gottes in meinem Leben. Das Programm Gottes ist, oder das Programm Jesu war, Wohltaten zu produzieren. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen das Evangelium, die Heilsbotschaft zu bringen, den Gefangenen die Befreiung, den Blinden das Augenlicht zu geben, den Zerschlagenen Freiheit zu bringen und ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Gott hat mich gesalbt. Jesus hat die Salbung, uns Menschen zu dienen. Gottes Erbarmen erreicht Menschen, die man sonst nie erreicht und nie erreichen würde. Ich denke an Saul von Tarsus, wir haben eingangs gelesen in 1. Timotheus, Gott hat aus Erbarmen mich angenommen. Dass Saul von Tarsus sich bekehrt hat, das war kein Zufall, sondern das Erbarmen Gottes. Er dachte, jetzt erwischt mich Gott nicht mehr. Und doch ist Jesus ihm nachgegangen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Seine unendliche Geduld war es. Und so bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Gott wird den Letzten erreichen. Und Paulus und die Bekehrung Saul von Tarsus ist für mich auch ein Zeichen, dass selbst der letzte Juden hinter Dupfing gerettet wird. Weißt du, so, und das Paulus sagt, und das ist mir ein Vorbild. Ich, der ich so gegen Gott kämpfte, so gegen Gott war, oder gegen Jesus war, so der Gott abgelehnt hat und Jesus abgelehnt hat, mich hat es erwischt. Gnade ist etwas Freies, umsonst, muss man nichts verdienen. Und jetzt muss ich noch, bevor ich weitergehe und noch Schluss mache und das Abendmahl austeile, möchte noch eine kleine Sache sagen. Gnade ist frei und kostenlos und doch nicht. Gnade ist frei und kostenlos und doch nicht. Zuerst mal, wir werden gerettet, ohne Verdienst, allein aus Gnaden. Aber das setzt doch einige Forderungen nachher, nachdem du die Gnade erlebt hast. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Verstehst du? Das ist Gnade. Weißt du, Gott ist gnädig, aber dann erwartet er Taten von dir, dass du nicht mehr dies und jenes tust. Gnade ist also doch nicht kostenlos. Der alte Mensch muss dran gegeben werden. Zieht aus den alten Menschen, zieht den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Es kostet deine Vergangenheit. Es kostet deine alte Geschichte, dass du nicht mehr an dem alten Zeugs weitermachst. Und wir haben eingangs gesungen, hör auf mit diesem Jammern und Klagen. Hör auf mit diesem Pessimismus. Hör auf mit diesem negativen Denken. Ich bin ein Sünder. Nein, du hast Gnade gefunden und du bist kein Sünder mehr. Jemand, der Vergebung der Sünden bekommen hat, der ist kein Sünder mehr, sondern er ist ein begnadigter Sünder. Ein begnadigter Deutscher. Ein begnadigter Franzose. Ein begnadigter Amerikaner. Oder Russe. Oder was es auch immer ist. Wir sind begnadigt. Als das Fieber die Schwiegermutter verließ, was hat er gemacht? Sie stand auf und sofort diente sie. Das ist, was Gnade bewirkt. Wenn Gott dich berührt, dann fängst du an zu funktionieren. Und das ist Gnade, dass Gott dich wieder auf die Beine stellt. Weißt du, der Arzt kommt und er berührt uns, der richtet uns auf, er gibt uns Barmherzigkeit. Mach weiter. Der Petrus hat da bei der Verhaftung Jesu in Garten Gethsemane dem Knecht des Malchus, also dem Knecht des Hohen Priester, dem ersten Knecht, das Ohr abgeschlagen, weil er den Hals nicht getroffen hat, der hätte den umgebracht am liebsten. Aber das hat er nicht geschafft, er hat daneben gehauen und das Ohr. Und was macht Jesus? Er klebt das Ohr wieder an und sagt, geh hin. Das ist noch dran. Und das ist bis heute noch dran. Er hat das Ohr angesetzt. Aber er hat gesagt, Petrus, schlag nicht den Leuten die Ohren ab. Jetzt sind wir nicht mehr dazu da. Wir sind nicht mehr da, dass wir mit Dolch hantieren und kämpfen und für Jesus streiten auf fleischlicher, menschlicher Art. Jetzt lebt man anders. Wenn du die Gnade erlebt hast, wenn du die Vergebung erlebt hast, dann lebst du anders. Sonst wäre Petrus auch ans Kreuz gekommen, was er dem Knecht da angetan hat. Das ist Barmherzigkeit. Gott, Jesus setzt sich für deine Fehler, für deine Sünden ein. Der macht das gut, was du kaputt gemacht hast. Wie viel, ich möchte nicht wissen, wie viele Ohren der Herr schon angesetzt hat in deiner Umgebung. Wie viele Ohren du schon abgeschlagen hast. Was du schon kaputt gemacht hast durch dein Geschwätz. Durch deine Worte, auch wenn sie nette Worte waren. Also es gibt Zungensünden und es gibt Ohrensünden, was du so gehört hast, wo du dich beteiligt hast, wo du schuldig geworden bist. Jesus kommt und macht es wieder gut. Ist das nicht wunderbar? Das ist unser Heiland. Er ist für die Seinen da, sobald sie in Gefahr sind. Nehmt mich und lasst diese gehen. Das ist Jesus. Nehmt mich und lasst diese gehen. Vielleicht sagst du heute Morgen, aber Bruder Matutis, wo ist Jesus? Wo kann ich Jesus begegnen? Wo kann ich Jesus berühren? Du fragst mich so. Weißt du, Petrus war auf dem Meer und sagt, Herr, ich sinke. Der Herr war sofort zur Stelle und hat ihm geholfen. Aber du fragst heute vielleicht, wo ist jetzt für mich, jetzt 2013, wo ist er jetzt bei mir in meiner Situation? Soll ich dir sagen, meine Bibel sagt, er ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, nicht nur in euch, sondern mitten unter euch. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Der Herr ist in der Gemeinde, liebe Leute. Der Herr ist in der Gemeinde. Wo zwei oder drei sich versammeln, ist der Herr in unserer Mitte. Und er hat Erbarmen mit dir. Er hat Erbarmen. Er hat Erbarmen mit dem, der nicht glauben kann. Und vielleicht bist du so ein Zweifler wie dieser Thomas. Ich kann nicht glauben, Herr. Selbst ich möchte glauben, aber ich kann es nicht. Und dann sagte, steh auf, komm, Thomas, schau, das sind meine Hände. Das bin ich. Ich bin dein Jesus. Mitten in seiner Gemeinde hat Erbarmen mit den Schwachen, mit den Zweifler. Er ist in unserer Mitte. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Jesus ist für die Seinen da. Er ist für dich da. Er ist heute Morgen zu uns gekommen. Du siehst Jesus nicht, aber er geht unter der Gemeinde, unter diesen Leuchtern. Unter dem Leuchter wandelt er und er sagt, Kind, was fehlt dir? Was ist deine Not? Wo drückt dir der Schuh? Was bewegt dein Herz? Was verstehst du nicht? Und du sollst ihm sagen, Herr, ich kapiere das nicht. Warum ist das so und so in meinem Leben? Denk nicht, richte nicht die anderen, was bei denen los ist, sondern frag Gott, was ist bei mir los? Was ist mit mir los? Und du wirst sagen, er wird mit dir reden. Er will mit dir ins Gespräch kommen, er will mit uns kommunizieren. Er nimmt sich Zeit für dich. Er hat Erbarmen mit Leuten, mit denen niemand mehr was zu tun haben will. Und du bist vielleicht auch so auf einsamen Posten irgendwo. Und Jesus sagt, komm her, ich will dir das und das zeigen, dir das und das geben. Ich will dich segnen. Und es geht um die Ewigkeit. Du triffst eine Entscheidung für deine Ewigkeit. Und du wirst ganz nah bei Jesus sein. So richtig die Hörner am Altar packen und sagen, Herr, ich lasse dich nicht. Ich möchte ganz nah bei dir sein. Das ist meine Einstellung und dazu möchte ich dich einladen. Wir wollen, bevor wir zum Abendmahl gehen, ich mache einen Altarruf. Cornelius, kommst du und spielst ein paar Takte Musik einfach. Und wir möchten beten und wir möchten ganz nahe bei Jesus sein. Der, wo ganz nahe bei Jesus sein will, der darf kommen. Einfach, wir wollen nicht singen, sondern wir wollen ganz nah bei Jesus sein. Einfach, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was wir heute Morgen brauchen, ist Erquickung. Ich will erquickt werden. Herr, ich will von dir berührt werden. Ich will von dir gesegnet werden. Ich will nicht leer und hungrig nach Hause gehen. Ich möchte an deinem Tisch sitzen und ich möchte von deinen Brotsamen leben. Herr, ich möchte erquickt werden. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir hier nach vorne kommen dürfen, dass wir hier einen Altar bauen dürfen, dass wir heute Morgen uns segnen lassen dürfen von dir, Herr Jesus. Du bist, der uns berührt. Du bist, der uns segnet. Du bist, der uns erleuchtet. Du bist, der unsere Ohren öffnet, unsere Augen öffnet, unseren Mund öffnet. Du bist es, der uns segnet. Halleluja, halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jetzt jedem, der hier vorne steht, der glaubt, der für sich betet, ihr müsst für euch selber beten. Jeder muss mit Gott selber kommunizieren. Herr, ich brauche dich. Ich möchte ganz nahe bei dir sein. Ich möchte an deinem Altar sein. Ich möchte an deinem Thron sein, Herr. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Herr, das ist mein Bestreben. Nicht der Priester und nicht der Pfarrer und nicht der Prediger. Ich, Herr, will bei dir sein. Ich will dich berühren, Herr Jesus. Und ich will dich nicht lassen. Halleluja, halleluja. Gott ist ein persönlicher Gott. Ein Gott, der für dich ganz persönlich ist. Abraham konnte sagen, das ist mein Gott. Isaac konnte sagen, das ist mein Gott. Jakob konnte sagen, das ist mein Gott. Und in der Bibel heißt es, als Gott sich offenbart, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Halleluja, Gott will dein Gott sein, Bruder, Schwester. Lob und Dank, Lob und Dank. Er will dir und mir begegnen. Preis Gott, preis Gott, preis Gott. Lass uns unsere an die Hände fassen, soweit wie es möglich ist. Wir sind Menschen, die hungrig und durstig sind. Wir suchen den lebendigen Gott. Wir wollen den Herrn, wir fassen miteinander. Wir wollen dich haben, Herr Jesus, und wir lassen dich nicht. Wir nehmen dich an die Hand. Indem ich meinen Bruder, meine Schwester berühre, habe ich dich berührt, Herr Jesus. Lass uns in Sprachen beten. Lass uns Gott in Sprachen anbeten. Wir berühren Gott jetzt in diesem Moment. Während du deinen Bruder, deine Schwester berührst, berührst du den Himmel. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist unter uns, ihr Lieben. Jesus in unserer Mitte. Nicht der Pastor ist da, sondern Jesus ist da. Der Heilige Geist ist da. Als sie einmütig beieinander saßen, da fiel das Feuer Gottes. Heiliger Geist, fall in unsere Mitte. Wirk in unsere Mitte. Wir wollen Himmel auf Erden erleben. Selige Stunden, seliges Wissen. Jesus ist mein. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, Jesus. Ich preise dich, dass wir jetzt an dir angeschlossen sein dürfen. Halleluja, an dir angeschlossen sein, das ist es. Das ist der Himmel. Und fern von dir sein, das ist Hölle. Herr, und da möchten wir nicht sein. Wir möchten ganz nah bei Jesus sein. Oh, Leben so schön. Oh, Leben so schön. Nahe bei Jesus. Geborgen sein in Jesus. Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und ich spüre die Herrlichkeit Gottes. Und der Herr sagt, mein Kind, ich bin mitten unter euch. Ich berühre euch. Ich segne euch. Und ich werde euch nicht fallen lassen. Mein Erbarmen ist mit euch von früh bis abend spät. Selbst wenn ihr schläft, meine Kinder, ich bin bei euch. Und meine Engel wachen über euch. Fürchtet euch nicht, haltet euch fest an mir und ihr werdet das Ziel eurer Berufung, das Ziel, das ich für euer Leben gesteckt habe, erreichen. Ihr seid für meinen Thron bestimmt, meine Kinder. Seid für meinen Thron bestimmt, spricht der Herr. Gott berührt dich jetzt, Gott berührt dich jetzt. Oh, Halleluja, der Himmel berührt dich jetzt, da wo du bist. Oh, Leben so schön in der Gegenwart Gottes. Halleluja, ich spüre die Herrlichkeit Gottes, ich spüre die Gegenwart Gottes. Es rauscht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja, Der Nebel weicht von deiner Seele, das Düstere flieht, der Herr berührt dich. Während du deinen Bruder, deine Schwester hältst, der Herr hält dich, der hält dich. Wir werden zusammengeschmiedet zu einem Leib, zum Leib Jesu Christi. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus. Praise God. Halleluja, der Himmel ist offen, weil Jesus gekämpft und geblutet hat. Halleluja, der Himmel ist offen. Amen, Amen, Amen. Wir gehen an unseren Plätzen oder am besten wir bleiben schon hier zum Abendmahl. Also nicht hier, sondern wir machen eine Reihe, dass es fließend ist. Bleibst du gleich vorne und der eine